Radio Free FM präsentiert die Plattform. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen, ihr macht eine besondere Veranstaltung, vielleicht auch zu einem besonderen Anlass, ihr findet, dieses Thema sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interesse? Mitmachen auf www.freefm.de oder anrufen Ulm 938 6284. Stichwort Plattform.
Ja, willkommen bei der Plattform am Donnerstagnachmittag. Bei uns zu Gast heute der Herr Willer von der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. Und am Mikrofon für euch Rudi Arnold. Herr Willer, so ganz kurz erstmal hallo.
Hallo.
Wenn Sie sich mal ein bisschen vorstellen, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat.
Ja, mein Name ist Ralf Willer, bin 42 Jahre alt und zwischenzeitlich 30 Jahre bei der Wasserwacht aktiv tätig. Meine Schwerpunkte liegen im Wasserrettungsdienst und ja, bei der Ausbildung und eben der Einsatzleitung.
Die erste Frage, die sich mir bei der Vorbereitung aufgedrängt hat, mit Wasserrettung verbindet man ja normalerweise den Begriff DLRG. Jetzt werde ich hier mit Wasserwacht irgendwie hier vom Thema her befasst, oder wie soll ich es jetzt ausdrücken? Was ist jetzt da der Unterschied oder wo sind die Gemeinsamkeiten?
Die Gemeinsamkeiten, beide Organisationen beschäftigen sich mit dem Wasserrettungsdienst und die Wasserwacht ist eine Gemeinschaft des Roten Kreuzes, so eine Untergruppierung des Roten Kreuzes, schwerpunktmäßig hier im Bayerischen sehr stark engagiert, aber auch in anderen Bundesländern gibt es die Wasserwacht. Analog wie im normalen Rettungsdienst, wenn man in Ulm schaut, da fährt das Deutsche Rote Kreuz und fährt der Arbeiter-Samariterbund. Alle machen das Gleiche und jeder möchte eben dem Verunfallten helfen.
Und Sie sind jetzt also einfach beim Bayerischen Roten Kreuz. Sie haben ja vorher so ein bisschen was erzählt, das fand ich ganz interessant, so die Geschichte des Bayerischen Roten Kreuzes, wenn wir das so mal vorschalten.
Ja, warum heißt es Bayerisches Rotes Kreuz? Da soll nicht irgendwo der Freistaat rausgehoben werden. Das hat eine historische Bedeutung aus dem Zweiten Weltkrieg begründet. Damals nach dem Krieg waren die alliierten Besatzungsmächte ziemlich daran interessiert, schnellstmöglich Verletzten zu helfen. Und so haben die Amerikaner dieses Bayerische Rote Kreuz ins Leben gerufen mit dem Hintergrund, dass es eine Körperschaft des öffentlich-drehenden Rechts wird und somit nie mehr aufgelöst werden kann.
Und bayerisch heißt eben, weil es in Bayern entstanden ist, beziehungsweise weil eben schwerpunktmäßig die Amerikaner in Bayern, die damals hieß es eben Besatzungsmacht waren.
So ist es, ja.
Genau. Okay, ja, wir haben also jetzt gehört, es ist eine Parallelorganisation zur DLRG, überhaupt auch was Spezielles zum Deutschen Roten Kreuz, eben das Bayerische Rote Kreuz. Wie sieht's denn eigentlich so mit den Mitgliederzahlen aus bei Ihnen?
Also bei uns im Landkreis Neuem sind wir momentan so circa 2000 Mitglieder, wovon 250 aktiv im Rettungsdienst tätig sind. Und die Jugend umfasst nochmal so circa 500 Jugendliche, die wir hier an den Wasserrettungsdienst Jahr für Jahr heranführen.
Da sind wir jetzt gleich beim Stichwort Jugendliche beziehungsweise heranführen. Wie geht das Ganze vor sich? Was muss man denn eigentlich da alles lernen? Was muss man können, um bei der Wasserwacht mitzumachen?
Natürlich muss man schwimmen können, ja. Wobei es aber so ist, wir bieten Schwimmkurse an. Das heißt, im optimalsten Fall ab 6 Jahren können die Kinder bei uns im Schwimmkurs das Schwimmen erlernen und dann über kleine Gruppen, die sofort nach dem Schwimmkurs gehen, sich weiter trainieren, das Schwimmen einfach intensivieren, sich da noch verbessern und hier Zug um Zug über verschiedene Ausbildungsstationen dann bis hin zum Rettungsschwimmer und Ähnlichem dann ausbilden lassen.
Bleiben wir aber gerade mal bei den ganz Kleinen, bei den 6-Jährigen. Da ist ja wohl der Hintergrund mehr so Prävention, damit die einfach schwimmen können, wenn was passiert, wenn man vielleicht doch mal in den Swimmingpool oder in den Goldfischteich reinfällt, dass eben nicht gleich die Katastrophe geht. Wie läuft denn eigentlich so ein Schwimmkurs ab? So ein bisschen würde mich das jetzt interessieren. Es ist ja nicht Schulschwimmen, die sind ja noch viel kleiner.
Das ist richtig, ja. Wie funktioniert das? Am Anfang steht die Wassergewöhnung, das heißt, einmal die Angst wegnehmen vom Wasser und dann über geschulte Lehrer praktisch Zug um Zug die Schwimmtechniken zu beherrschen. Und im Regelfall nach 10 Unterrichtsstunden kann der kleine Schwimmschüler dann auch sein Seepferdchen erwerben und kann eine Länge mit 25 Meter selbstständig schwimmen.
Und wie viel machen denn da so mit im Jahr bei Ihnen?
Unterschiedlich, durch das, dass wir auf verschiedene Ortsgruppen unterteilt sind. Aber so ungefähr 100, 200 Kinder bekommen wir im Jahr durch.
Und von denen kriegen dann manche Interesse und sagen, ja, wir möchten weitermachen, oder? Wie sieht
genau.
das da aus?
Ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass es so ist, ja, dass wir wirklich viele Jugendliche gewinnen. Die Schwimmkurse oder das Schwimmen allgemein geht immer mehr weiter zurück. Ja, es werden viele Bäder geschlossen, ja, und auch die Schulen können sowas gar nicht mehr leisten. Ja, und man sieht es auch anhand der Statistik, die Zahl der Ertrinkungsunfälle steigt sogar beachtlich.
Und da wollen Sie dagegen ankämpfen, ganz klar.
In dem Rahmen unserer Möglichkeiten, ja, weil auch wir sind natürlich an Bäder gebunden, um unsere Kurse durchführen zu können.
Ja, und wenn eins zuhört, dann können Sie da natürlich nichts mehr machen, das ist richtig. Ja, also das heißt, die können jetzt schwimmen und die interessieren sich jetzt dafür, wie geht's dann weiter? Rettungsschwimmer vielleicht, Wasserrettung, wie, vielleicht, jetzt habe ich wahrscheinlich den richtigen Ausdruck.
Ja, also im Endeffekt, wenn er wirklich als kleiner Schwimmer anfängt mit 6 Jahren, geht's los, wie ich gesagt habe, mit dem Seepferdchen, dann einfach die Weiterentwicklung, die ganzen Jugendschwimmabzeichen, die man ja aus der Schule früher auch kennt, Bronze, Silber, Gold, ja, und dann ist der Jugendliche im Alter von 12, dann kann er ein Rettungsschwimmabzeichen in Bronze erwerben und so geht es hoch. Es kommen dann zusätzliche Junior-Wasserretter-Ausbildung, wo teilweise Naturschutz, Funkausbildung, Umgang mit Rettungsgeräten und solche Dinge anhand von irgendwelchen Ausbildungscamps auch vermittelt werden und so herangeführt wird, dass eigentlich mit 16 Jahren ein richtig guter Rettungsschwimmer schon ist.
Gut, also das schauen wir uns dann nachher noch ein bisschen im Detail an, wie das jetzt alles vor sich geht. Sie haben eine ganze Menge erwähnt, also diese ganzen Abzeichen und Funkausbildung und so weiter. Jetzt machen wir Musik und danach kümmern wir uns genau um diese speziellen Themen.
Immer wenn ich Pillen nahm und hinterher beim Fahrradfahren im Steintor in die Rillen kam, gezogen für die Straßenbahn.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Herr Willer von der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. In unserer zweiten Runde wollen wir uns mit der Ausbildung für die verschiedenen Aufgaben bei der Wasserwacht befassen. Und ich habe das vorher so, glaube ich, richtig verstanden, dass die Basis des Rettungsschwimmen der Rettungsschwimmer ist.
Das ist richtig. Das ist die Grundlage für alle Mitglieder in der Wasserwacht ab einem gewissen Alter. Ich sage mal, ab 12 Jahre ist das so die Basisplattform, die Absprung, die wirklich notwendig ist, dass er zum Beispiel einen Wachdienst verrichten darf am Baggersee und hier eben ja, seinen Dienst verrichten kann.
Wie geht denn so eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer vor sich? Ich meine, ich weiß, okay, der muss den irgendwie wieder aus dem Wasser rausziehen, aber das ist ja genau nicht so einfach.
Im Rahmen des Schwimmtrainings wird hier darauf trainiert. Das heißt, es sind gewisse Leistungen zu absolvieren, je nach Schwierigkeitsgrad, Bronze, Silber oder Gold, das sich dann auch dem Alter entsprechend anpasst, sind diese verschiedenen Stationen zu durchlaufen. Geht's los mit 600 Meter am Stück in einer gewissen Zeit schwimmen oder 25 Meter Streckentauchen und solche Inhalte sind damit drin.
Mhm. Ich meinte das jetzt auch so ein bisschen speziell. Sag mal, die Leute kriegen vielleicht Panik. Ja, die sind jetzt, denken jetzt, sauf ich ab und strampeln da wie wild rum. Wie geht man da vor?
Auch das wird in dieser Ausbildung mit vermittelt. Wie schwimme ich jemand an, der am Ertrinken ist, ohne mich selbst zu gefährden? Weil immer ein Stück weit, wie Sie sagen, wenn jemand in Panik ist, der klammert sich an allem fest, dass er zwischen die Finger bekommt. Ja, dann muss der Retter entsprechend auch ausgebildet sein, dass er sich nicht selber gefährdet.
Wie macht er das? Das interessiert mich jetzt eben ein bisschen.
Interessiert Sie? Ja, wie würden Sie es tun? Im Endeffekt, wenn Sie sich irgendwo auf der Straße jemand nähern und der in Panik ist, dann versucht man den anzusprechen.
Ja.
einfach mit ansprechen und teilweise gehört auch ein gewisses Maß Geduld dazu oder entsprechend mit Hilfsmitteln. Ja, wir haben zum Beispiel Schwimmbretter, die man zwischen den Retter und den Verunglückten legt als Schutz, ja, wo man ihn dann drauflegen kann. Das sieht aus wie so ein Surfbrett und dann kann er sich da dran halten und wird unterstützt und wird mit diesem Rettungsgerät dann wieder an Land gebracht.
Kann er sich also irgendwo dran klammern und er nimmt wahrscheinlich die Panik schon mal ein bisschen ab.
Wenn er irgendwo einen Halt hat, ja. Und wenn man halt nichts dabei hat und kommt zu näher ran, dann hält er sich natürlich an dem Retter fest und dann sind beide in großer Gefahr.
Ja, an die Füße, das wäre nicht so lustig, wenn man es schwäbisch ausdrückt.
Aber auch da gibt es Griffe. Ich sag mal, das sind so reine, teilweise wie so Selbstverteidigungskurse mit beinhaltet. Wie komme ich aus so einer Umklammerung oder ähnlichen, aus so einer Notsituation, wie kann ich mich wieder befreien?
Und dann geht's natürlich weiter, Rettungsschwimmer, das macht also jeder. Und dann gibt's ja noch eine ganze Menge anderer Aufgaben. Sie haben vorher so ein paar Sachen aufgezählt, Taucher, Bootsführer und so weiter. Ich denke, da gehen wir jetzt mal so ein bisschen drauf ein. Gehen wir mal zunächst mal auf den Bootsführer ein. Klar, der führt ein Boot, aber das ist ja sicher nicht ein bisschen unspezifisch, wenn ich das so ausdrücke. Was macht der jetzt genau?
Richtig, wir haben Rettungsboote, um eben schneller an irgendwelchen Einsatzstellen im Wasser zu sein oder bei dem Verunglückten. Ja, da gehört es natürlich dazu, Fahrtraining, ja, wie beherrsche ich dieses Boot, ja, wie kann ich das lenken, auf welche Gefahren muss ich achten und wie kann ich dann auch eine Mannschaft hier hinbringen. Oder was wir auch haben bei Suchen, dann muss der Bootsführer, hat er hinten über eine Leine, kann man so sagen, wie so ähnlich Wasserski, nur sind die Taucher unter Wasser, zieht drei Taucher durch das Wasser und da muss er entsprechend eben vorsichtig agieren. Da hängen ja wirklich Menschenleben dann an seinem Boot dran.
Damit sind wir bei den Tauchern.
Genau.
Also wie sieht da die Ausbildung aus? Was müssen die machen und wie bleiben die fit?
Also als Taucher muss man erstmal gesundheitlich geeignet sein. Das heißt, nicht jeder, der jetzt einfach möchte, kann tauchen. Ja, es sind große Tauchuntersuchungen fällig, die auch jährlich wiederholt werden müssen. Und dann dauert die gesamte Ausbildung zum Rettungstaucher mindestens ein Jahr über verschiedene Stationen, Theorie. Da geht's erstmal los von ganz normalen Tauchen im Hallenbad. Ich sage jetzt mal 50 Meter Streckentauchen so als Basis. Das ist so die Voraussetzung, wo man schaffen muss und ähnliche Dinge, dass es über das ganze Jahr geht und dann muss er sich fit halten im Tauchen, indem er jährlich mindestens 10 Tauchgänge, die nach gewisse gesetzliche Vorgaben vorgegeben sind, eben absolviert.
Was sind jetzt eigentlich die speziellen Aufgaben von einem Rettungstaucher? Rettungsschwimmer, das haben wir ja schon gehört, aber ein Rettungstaucher, der hat ja bestimmt noch ein bisschen spezifischere Aufgaben.
Der Rettungstaucher kommt dann in Einsatz, wenn die Person, die ertrunken ist und nicht mehr an der Wasseroberfläche sichtbar ist, dann muss man ja schnellstmöglich versuchen, diese Person aus dem Wasser zu bergen und da kommt der Taucher zu einem Einsatz.
Was macht er denn sonst noch? Macht er polizeiliche Ermittlungen? Ist er da auch manchmal eingesetzt?
Das weniger, wobei wir unterstützen, wenn die Polizei kommt und sagt, sie haben hier irgendwelche Gerätschaften im Wasser, die geborgen werden sollen. Auch das tun unsere Taucher. Oder die Kameraden der Feuerwehr unterstützen, wenn ein Fahrzeug im Wasser ist und es muss ja irgendwo an einem Kran befestigt werden. Solche Dinge werden da auch abverlangt. Ja, er muss auch im Rahmen seiner Ausbildung gewisse mechanische Fähigkeiten bringen. Ja, da bekommt er eine Schraube und eine Mutter und die muss er unter Wasser, muss er dieses Ding auf dem Brett zusammenschrauben. Was gar nicht so einfach ist, ja.
Ja, dann denke ich, machen wir mal wieder so eine kleine Pause. Es ist jetzt auch schon angesprochen worden, Zusammenarbeit mit der Polizei, mit der Feuerwehr. Ich denke, der nächste Schritt, dass man so ein bisschen diese Kooperation mit anderen, wie heißt es so schön, Behörden und Organisationen, mit Sicherheitsaufgaben, solche Dinge, dass wir uns das mal dann ein bisschen anschauen. Radio Free FM mit der Plattform am Mikrofon Rudi Arnold. Bei uns zu Gast Herr Willer von der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. Herr Willer, wir haben es vorher so ein bisschen angekündigt. Im nächsten Teil geht es jetzt um die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Mit wem arbeiten Sie zusammen und wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
Ganz am Anfang haben Sie unsere Partnerorganisation, die DLRG, erwähnt, ja, die es hier im Bereich der Stadt Ulm auch gibt. Hier arbeiten wir sehr eng miteinander zusammen im Bereich der Donau, ja, und des Wasserrettungsdienstes in diesem Bereich. Natürlich mit den Feuerwehren und in Neu-Ulm auch mit dem Technischen Hilfswerk und unterstützen auch die Polizei in ihren Aufgaben.
Jetzt gibt's ja hier so eine ganz spezielle Situation. Man ist ja hier Grenzland sozusagen. Bayern, Baden-Württemberg. Normalerweise ist ja so eine Zusammenarbeit nicht so ganz einfach, wenn ich da an die Schulen denke. Wie sieht's denn da bei Ihnen aus?
Ja, früher war das auch sehr schwierig und durch das, dass es hier unterschiedliche Rettungsdienstgesetze gibt, unterschiedliche Zuständigkeiten, ja auch im Bereich der Feuerwehren und Ähnliches, über viele Jahre, ich denke die letzten 15, 20 Jahre, konnten wir das so entwickeln hier durch die gute Zusammenarbeit, dass es hier Hand in Hand geht. Jeder ist bestrebt, schnellstmöglich diesem Verunglückten zu helfen und nicht zu schauen, dass er im Vordergrund steht, sondern es ist ein wirkliches Miteinander. Wir können auch in der Zwischenzeit die Einsatztaucher mischen und auch die Bootsführer. Das heißt, das gegenseitige Vertrauen ist ziemlich groß.
Beim Vorbereitungsgespräch haben Sie von einem ganz besonderen Modell geredet mit Hubschraubern und allem drum und dran, ADAC und was alles sonst noch dabei ist.
Ja, darauf sind wir besonders stolz. Wir können von uns hier in der Region behaupten, wir sind eine der wenigen. Es gibt so ein Konzept, vielleicht zwei, dreimal in Deutschland noch, die ihre Rettungstaucher mit dem Hubschrauber zur Einsatzstelle fliegen. Das ist daraus geboren. Es gibt gewisse Teile in verschiedenen Regionen, wo man sehr schlecht mit dem Fahrzeug hinkommt. Da ist man teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Und wenn Sie da einen Ertrunkenen entsprechend retten möchten, tun Sie sich halt schwer, dann sind die Überlebenschancen relativ gering. Aber auch die Parksituation teilweise an den Baggerseen. Ja, man kommt mit dem Fahrzeug, mit Boot, kommt man nicht richtig zu diesem Gewässer, weil irgendwelche wilde Parker das zugeparkt haben. Und so entstand die Idee in Zusammenarbeit damals mit der Bundeswehr, am Bundeswehr Krankenhaus, die den Hubschrauber in Anfangszeiten betreut hat. Wie können wir hier schneller Hilfe bringen? Ja, und in der Zwischenzeit haben wir eine Kooperation der ADAC, der hier in Ulm den Rettungshubschrauber stationiert hat, die Bundeswehr, die hier das medizinische Personal stellt, dann die DLRG und die Wasserwacht, die hier die Taucher bereitstellen und die Feuerwehr Neu-Ulm, die für uns dieses Equipment bereithält. Hier wird praktisch beim Ablauf eine Alarmierung findet statt. Die Taucher gehen zur Feuerwehr nach Neu-Ulm. Der Hubschrauber landet neben der Feuerwache auf einem Landeplatz, wird dann bestückt mit dieser Tauchausrüstung und die Taucher gehen fertig angezogen in ihrem Tauchanzug, werden sie dann von der Feuerwehr zum Hubschrauber begleitet und fliegen dann los. Das Ganze geht so nach spätestens 5 bis 7 Minuten, hebt die Maschine ab, voll ausgestattet und fliegt dann zu der Einsatzstelle.
Was haben Sie denn da für einen Einsatzradius?
80 Kilometer um Ulm herum fliegen wir in sämtliche Landkreise, wo eben Hilfe benötigt wird.
Mhm. Wann ist denn das zum letzten Mal nötig gewesen, da jetzt mit dem Hubschrauber zu fliegen?
So grob. Ich denke, so vor 4, 5 Wochen war das. Ja, genau kann ich es nicht sagen. Ich weiß, dass wir dieses Jahr schon 2 Einsätze hatten. Wir sind natürlich auch immer gebunden. Wenn der Hubschrauber bei einem anderen Einsatz ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, den mit zu alarmieren. Wir haben aber sehr positive Erfahrungen. Ja, auch wir sind auch teilweise außerhalb dieses 80 Kilometer Radius werden wir angefordert, weil in gewissen Teilen einfach die Wasserrettung nicht so organisiert ist, wie man es hier vielleicht in unserem Bereich leisten kann. Und die ganz dankbar sind, wenn hier wirklich Taucher angeflogen kommen. Ja, und die Erfahrung zeigt, nachdem der Hubschrauber abgehoben hat, ja, ist er innerhalb kurzer Zeit an der Einsatzstelle, hat den Vorteil, er kann sogar von oben schon mal das Gewässer anschauen. Ja, vielleicht sieht er diese treibende Person im Wasser und kann hier wirklich schneller Hilfe leisten.
Jetzt haben Sie schon mal angesprochen, dass hier die personelle Situation ganz gut ist. Es hat ja auch eine ganze Menge von Gewässern, die man betreuen muss. Wie sieht es da aus? Was für Gewässer betreuen Sie? Was machen Sie da?
Also in der Regel sind es diese Naherholungsgebiete im Landkreis Neu-Ulm, Pfuhl, Ludwigsfeld, aber auch in Zenden, bis hoch nach Dietenheim an verschiedenen Badegewässern, wo Wasserrettungsstationen sind, die in der Regel am Wochenende durch unsere ehrenamtlichen Helfer besetzt sind.
Und da, wie kann man sich das vorstellen, sitzen die da auf irgendeinem so Art Jägerstand oder wie läuft das ab?
Also diese Türme, die sind vor vielen Jahren abgeschafft worden, weil es zu gefährlich ist. Ja, bis der mal von seinem Turm runterkommt, eine kleine Leiter, ist die Unfallgefahr viel zu groß. Nee, das sind normale Stationen, gebaut aus Stein, ja, wo eine Sanitätsstation mit drin ist. Und die sitzen da vor diesem Gebäude und haben hier ein waches Auge auf den See, aber auch auf die Liegewiese.
Ja, man hört jetzt an meiner Frage, dass ich schon länger nicht mehr am Baggersee war, wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr, weil ich eben irgendwie diese Art Jägerstand noch so ein bisschen im Kopf habe. Okay, dann würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Musikrunde und danach würde mich so ein bisschen interessieren, wie das so mit der Alarmierung vor sich geht, wie das funktioniert und wie einfach diese ganze Maschinerie dann so in Gang kommt.
Heavy dreaming makes the waking like the dreaming. Black like your eyes, black like your hair, baby run now. Heavy dreaming makes the waking.
Bei uns zu Gast in der Plattform Herr Willer von der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. Herr Willer, ich laufe so ab und zu an der Donau entlang und ich stelle mir gerade so eine etwas unangenehme Situation vor. Donau, es hat viel geregnet, reißender Fluss geworden und durch irgendwelche dummen Zufälle ist jemand ins Wasser gefallen und ich bin jetzt oder fühle mich nicht in der Lage, dem zu helfen, weil einfach ich genau aus dem gesunden Menschenverstand heraus weiß, wenn ich jetzt da auch reingehe bei meinen Schwimmfähigkeiten, dann bin ich auch tot, wenn es dumm geht. Also Handy dabei, ich rufe die 112 an. Was passiert dann? Klar, ich muss sagen, wo, was, wer, aber dann...
Dann geht eine große Maschinerie in Gang, wenn Sie diesen Notruf absetzen, vor allem an der Donau, ja, weil es hier länderübergreifend ist. Es gibt gewisse Vereinbarungen, was alles zu alarmieren ist. Es gibt ganz dicke Alarm- und Ausrückeordnungen, nennt sich das, was zu tun ist. Dann wird die Feuerwehr Ulm aktiv, das heißt, die Feuerwehr Ulm geht mit ihrem Gerätewagen Wasserrettung an die Einsatzstelle, gefolgt von den Tauchern der DLRG. Und parallel erfolgt fast gleichzeitig die Alarmierung der Neu-Ulmer Seite, der Kollegen der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und von uns. Unterm Strich haben sie die Chance, dass sie an guten Tagen bis zu 100 Helfer hier dann bei so einem Einsatz vor Ort haben, die dann mit ihren Booten, mit Tauchern und was eben notwendig ist, Rettungsschwimmern vor Ort sind.
Das ist aber sicherlich nicht so ganz einfach, 100 Leute unter einen Hut zu bringen. Das muss man ja irgendwie koordinieren. Gibt es da eine Federführung, irgendwie eine Funkstelle, die das jetzt koordiniert? Wie läuft das jetzt?
Genau, da gibt es genaue Absprachen, wo sich es kommt darauf an, in welchem Abschnitt der Donau dieser Einsatz stattfindet. Und da gibt es gezielte Anlaufpunkte für die Einsatzleiter der unterschiedlichen Organisationen, die das dann Hand in Hand diesen Einsatz gemeinsam leiten.
Mhm. Also jetzt ist der da drin und wird rausgezogen oder wer macht da was? Das hängt wahrscheinlich von der Situation ab, aber angenommen, stellen wir mal vor, Edwin Schaufhaus, es geht so Richtung Herdbrücke. Wie geht es da ab? Was passiert da?
Also wenn man ihn findet und wird im Boot aufgenommen, ja, dann meldet diese Bootsbesatzung über Funk der Einsatzleitung, wir haben die Person. Und dann wird sie zum nächstgelegenen Rettungswagen und Notarzt mit dem Boot hintransportiert, wird hier übergeben und dann übernehmen die Kollegen die weitere medizinische Versorgung. Auf dem Boot kommt durch unsere Leute dann eben auch schon die Vorversorgung.
Und wenn es dumm geht, dann muss man die Taucher einsetzen.
An der Donau etwas schwierig, in einem Fließgewässer, vor allem wenn Sie sagen, gefährliche Strömung, dann besteht auch für Taucher die große Gefahr, dann sind uns leider auch nur die Hände gebunden und das Ganze nur mit dem Boot abzusuchen, weil wenn das Wasser nicht ganz sichtbar, wenn man nicht sehen kann, ja, es kommen Baumstämme teilweise die Donau runter, ja, stimmt, da werden die Einsatzkräfte dann zu sehr gefährdet und das entscheidet aber diese Einsatzleiter vor Ort anhand der Situation, was können wir unseren Einsatzkräften zumuten und was nicht.
Ja, da sind wir auch schon beim Hochwasser. Ich denke, in der Donau, da gab es ja mal 1999, glaube ich, war dieses berühmt-berüchtigte Pfingsthochwasser.
Das ist richtig, ja.
Wie war da die Wasserwacht eingesetzt? Sie haben da, glaube ich, sicherlich auch ganz persönliche Erlebnisse an diese Situation.
Ja. Also die Wasserwacht war vielseitig eingesetzt. Einmal zum Evakuieren teilweise der Innenstadt, ja, wo dann später meterhoch das Wasser in den Straßen stand. Ich persönlich war mit beschäftigt, das Krankenhaus Neuem zu evakuieren, ja, und da so ein Schlüsselerlebnis, wie Sie sagen, man ist mit dem Fahrzeug noch zu dieser Klinik hingefahren worden und eine Stunde später, denke ich, warum kommt kein Rettungswagen mehr, der hier diese Leute raustransportiert, schaue auf die andere Seite des Gebäudes und sehe da fast einen Meter hoch das Wasser auf der Straße stehen, wo man vorher noch spazieren laufen konnte, ja. Das sind so diese Schlüsselerlebnisse, wo man sich die Wucht des Wassers gar nicht vorstellen kann.
Und wie ist jetzt diese Evakuierung da vor sich gegangen?
Gut, man hat über gewisse Pläne gewusst. Stationsweise hat man die Leute evakuiert aus der Klinik. Später, wo dann keine normalen Fahrzeuge mehr fahren konnten, kam die Bundeswehr mit ihren Unimox, die noch durchs Wasser fahren konnten, und hat dann die Verletzten oder diese Patienten in unterschiedliche Kliniken im Umkreis verlegt.
Wie lange waren Sie damals eigentlich im Einsatz?
Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich glaube 2-3 Tage.
So rund um die Uhr mehr oder weniger. Das geht natürlich auch ganz schön ans Eingemachte, sage ich jetzt mal so.
Ja, am Anfang geht's. Irgendwann kommt schon eine müde Phase. Ja, man macht auch mal eine Pause von ein paar Stunden. Also es war nicht so, dass man hat dann sich mal 3-4 Stunden aufs Ohr gelegt, ja, und es ging dann wieder weiter.
Wie war denn da aus Ihrer Sicht so die Zusammenarbeit? Hat es weitestgehend geklappt? Sie haben auch genannt Katastrophenschutz und Bundeswehr. Wie lief das da so? Ging das alles gut?
Interessanterweise, ja, wenn man übt, dann passiert immer viel, ja, wo man sagt, ja, das hat nicht so funktioniert. Aber wenn wirklich wenn so eine Realsituation da ist, dann funktioniert das auch, ja. Da geht es Hand in Hand, ja. Da waren, wenn man schaut, da sind Kollegen, die bei der Bergwacht sind, ja, die normalerweise nur ihre Tätigkeit im Berg haben, ja. Die waren da genauso eingebunden, eben wie die Wasserwacht oder die anderen Kollegen von den Bereitschaften. Die Bundeswehr hat die Patienten versorgt, oder auch beim Sandsack schaufeln, ja. Wenn unsere Leute mal Pause hatten, weil am Wasser gerade nichts zu tun war, dann waren die eingebunden, haben Sandsäcke gefüllt oder auch transportiert. Also, da sind die Leute, die wachsen da teilweise über sich und übernehmen Aufgaben, die sie sonst eigentlich vielleicht nicht tun würden.
Gut, dann machen wir wieder eine kleine Musikpause und danach geht's weiter. Ich denke, wir sollten vielleicht noch auch bei so aktuellen Dingen wie, ja, vielleicht beim Hochwasser oder auch bei ganz naheliegenden Sachen wie beim Nahbaden nochmal bleiben. Die Plattform bei Radio Free FM, am Mikrofon Rudi Arnold und bei uns zu Gast Herr Willer von der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. Vor der Musik waren wir so ein bisschen bei dem Thema Hochwasser. In dem Fall war es das Pfingsthochwasser 1999 hier an der Donau. Es gibt natürlich aber auch Hochwassersituationen, die weitaus dramatischer sind. Man kann sich ja vielleicht an das Elbhochwasser erinnern, wo Leute ja auf irgendwelchen Hausdächern dann mehr oder weniger ausharren müssen, bis Hilfe naht. Und das können natürlich die lokalen Einsatzkräfte nicht allein bewältigen. Ich denke, da sind sie wahrscheinlich auch gefordert gewesen.
Ja, auch von uns waren Kräfte damals in Pirna unterwegs und haben dort entsprechende Evakuierungen durchgeführt. Ja, sei es mit dem Motorboot oder auch aus der Luft über Hubschrauber, wo unsere Luftretter mit integriert waren und dann die Leute von den Dächern geholt haben.
Wie sind Sie denn da alarmiert worden, beziehungsweise wie wird man da angefordert vom Innenministerium oder wie läuft es da ab?
Genau, da fordert das Innenministerium jetzt aus Brandenburg oder Sachsen, egal, irgendwo aus einem anderen Bundesland, fordert hier beim bayerischen Innenministerium eben diese Unterstützung an und dann rollt diese Maschinerie los, ja, geht über unsere Landesleitung und dann geht es eben an die entsprechenden Einheiten, diese Anforderungen. Man hat einen halben Tag Vorlauf. Es ist also nicht so, dass man hier wie bei einem normalen Rettungseinsatz Einsatz innerhalb paar Minuten raus muss, sondern man hat noch gewisse Vorbereitungszeit. Das heißt, die Leute müssen sich ja auch eindecken. Sie müssen ja für mindestens 4-5 Tage Klamotten mitnehmen, ja, und müssen schauen, dass sie da eben sich reisefertig machen.
Können Sie sich daran erinnern, wie viele Leute von Ihrer Bayerischen Roten Kreuz Wasserwacht hier aus der Neu-Ulmer Region damals dabei waren? So grob.
Es waren zwei Kontingente, das heißt, es wurden dann nochmal abgewechselt. Ich denke, so jedes Mal waren zumindest 10 Mann, die da mit runtergefahren sind.
Waren Sie auch dabei?
Ich selber leider nicht. Ich habe hier die Koordination von hier aus gemacht. Das heißt, organisiert, wer geht mit, welches Material geht mit, den Nachschub organisiert, ja, und eben diese Dinge.
Das heißt, Sie sind überwiegend in der Koordination tätig gewesen oder sind es auch heute noch?
Genau. Irgendjemand muss ja schauen, dass das Ganze läuft.
Ja, klar. Ja, jetzt bleibt man vielleicht gerade noch mal so ein bisschen bei diesem Hochwasser. War da eben auch diese ADAC-Bundeswehr, war diese Sache da auch dabei oder habe ich das ein bisschen missverstanden?
Nein, also die waren da nicht dabei, weil die sind ja hier für den normalen Rettungsdienst. Wenn man die hier wegziehen würde, dann wäre ja die Normalversorgung des normalen Rettungsdienstes gefährdet. Bei Hochwassern werden hauptsächlich Maschinen der Bundeswehr eingesetzt und der Bundespolizei.
Und da sind dann eben auch Taucher von Ihnen dabei gewesen, genau, die jetzt Leute, sagen wir mal, vom Hausdach da irgendwie hochgeholt haben.
Aus unserer Region leider noch nicht. Ja, es wurde auch aufgrund dieser 99er-Situation wurde dieses Konzept noch mehr überarbeitet. Ja. Man muss sich vorstellen, bundesweit gibt es momentan ungefähr 100 solche Luftretter, die eine spezielle Ausbildung genießen müssen, schon fast nach militärischem Drill. Ja, das heißt, die müssen irgendwo einen Berg hochlaufen können in ihrer vollen Montur, müssen in ein fließendes Gewässer werden, die abgeseilt, müssen dann ja noch versuchen, Leben zu retten. Es gehört eine psychologische Schulung dazu. Das heißt, sie müssen ja Leute aus ihrem Haus dazu bewegen, dass sie das Haus auch verlassen. Ja, es war eine große Herausforderung teilweise. Die Leute wollten einfach ihr Häuser nicht verlassen, ja, und lieber im Hochwasser bleiben.
Ja, dann habe ich jetzt nicht genug differenziert. Das heißt, also es ist noch ein großer Unterschied zwischen einem Rettungstaucher und einem Luftretter. Das habe ich jetzt, glaube ich, richtig verstanden.
Das ist noch ein großer Unterschied, ja. Ein Luftretter muss nicht ein Taucher sein, sondern das ist ein normaler Wasserretter, der eine spezielle Ausbildung hat, ja, und der taucht auch nicht, ja. Der holt Leute von einem Dach runter, das eben umschlossen ist von Wasser, oder wenn jemand in einem reißenden Fluss eben noch sichtbar treibt, dann, dass er den hier aufnehmen kann, oder aus unwegsamem Gelände.
Ja, dann denke ich, machen wir auch hier mal wieder eine kleine Musikpause und dann kommen wir zu ganz naheliegenden Dingen. Es gibt ja nicht immer nur unerfreuliche Anlässe, um ins Wasser zu gehen. Es gibt ja auch was ganz Nettes, zum Beispiel vor, ja, ich denke, 10 Tagen ist es jetzt her, das Nahbaden. Und da schauen wir uns mal an, wie da die Einsatzsituation für Sie ausgesehen hat. Herr Willer, es gibt natürlich nicht nur so unangenehme, katastrophale Situationen wie Hochwasser, Pfingst, Hochwasser, Elbhochwasser und so weiter. Es gibt auch ganz schöne Dinge wie das Nahbaden. Aber damit das alles ordentlich abläuft und nicht in irgendeiner Katastrophe endet, wie sieht da Ihre Aufgabe aus, die Aufgabe der Wasserwacht?
Ja, wir sind dafür zuständig, hier diese Veranstaltung einmal auf dem Wasser abzusichern. Das heißt, bei den vielen Nahbaden kann jederzeit was passieren. Teilweise trotzdem kein Vergnügen für uns. Ja, wir müssen hier doch mit ca. 150 Helfern für die Sicherheit sorgen und manchmal sehr zeitintensiv.
150 von Ihrer Seite oder insgesamt? Wie sieht das aus?
Also insgesamt, nur rein für das Wasser. Das heißt, auf Ulmer und Neu-Ulmer Seite wird es ja aufgeteilt zwischen den Kollegen der DLRG und uns. Und da sind wir so immer mit 150 Mann vertreten gemeinsam.
Und wer koordiniert das Ganze? Ich meine, da kann man ja wahrscheinlich jetzt nicht 5, 6 Funkleitzentralen haben, da gibt es wahrscheinlich eine.
Da gibt es eine gemeinsame Stelle, die an der Gänstorbrücke im Mittelpunkt steht. Ja, und da sitzen alle zusammen, auch die des Landrettungsdienstes, auch der Polizei. Und die sind dann alle in engem Kontakt und koordinieren die ganzen Einsätze.
War da schon mal was nötig? Ich meine, Nahbaden gibt es jetzt schon sehr lange. War da mal eine Situation, wo jetzt die Wasserwacht wirklich gefordert war?
Oft, ja. Also ich selber habe vor vielen, vielen Jahren, war ich mal auf einem Notarztboot, habe dann immer einen Notarzt auf dem Wasser zu den Einsatzstellen gefahren. Da hatten wir einen, der hat sich den ganzen Schädel aufgerissen, der hat ein richtiges Loch im Kopf gehabt, ja, weil er einfach schlecht in die Donau reingefallen ist. Ja. Und da war ein Stein und hat sich eine Schädelverletzung zugezogen, ja, und musste von uns wirklich notärztlich versorgt werden.
Der war also vom Land aus irgendwie reingefallen?
Aus dem Wasser. Ach, aus dem Wasser
irgendwo?
Von einfach so einem wilden Schiff, ja, irgendwo ja. Etwas runtergefallen und schlecht aufgeschlagen.
Was waren denn jetzt so Situationen ganz aktuelle, wenn man vom Nahbaden wegkommt, aber mal so in die Region, so ganz aktuelle Fälle, wo jetzt die Wasserwacht im Einsatz war?
Gut, aktuell hatten wir gestern einen Fall im Bereich Illertissen, wo sich eine Frau in selbstmörderischer Absicht einfach in die Iller gestürzt hat in der Nacht und leider von uns nur noch tot am Rechen geborgen werden konnte. Die Woche vorher hatten wir eine bessere Situation in Senden am Mühlbach, wo in der Nacht um 2:30 eine Frau hilflos in den Bach getrieben ist. Ja, leider weiß man nicht, wie sie da reingekommen ist, aber die Dame konnten wir eben noch lebend retten.
Sind häufig Situationen, dass Sie in der Nacht raus müssen? Das ist ja etwas ungewöhnlich. Ich meine, gut, wenn jemand sagt, ich habe keine Lust mehr zu leben, aber andere Dinge?
Also die Nacht ist eher untypisch. Ja, wenn da was ist, dann ist eventuell noch an der Donau was. Und es sind meistens dann Leute, die vielleicht wirklich absichtlich ins Wasser gehen und irgendjemand das beobachtet. Ansonsten sind wirklich die Schwerpunkte am Abend, oft am Wochenende eben, wenn heißes Wetter ist am Baggersee, ja, und hier jemand eben beim Baden ertrinkt oder am Abend nicht nach Hause kommt. Es werden unter Umständen noch irgendwo am Baggersee liegt das Fahrrad noch oder die Badeklammern. Dann kommen wir in Einsatz.
Mal so rein Interesse halber, wie spielt da alter Alkohol eine Rolle? Kommt es auch häufiger vor, dass die Leute, sag ich jetzt mal, im Suff ins Wasser fallen?
Ja, man wird natürlich ein bisschen leichtsinnig, ja. Und Alkohol ist sicher ein großes Thema, ja. Wenn Sie sich erinnern, vor vielen, vielen Jahren waren noch die amerikanischen Streitkräfte im Neu-Ulmer Bereich. Da hatten wir viel mehr Ertrinkungsunfälle, ja, weil die Soldaten regelmäßig Alkohol getrunken haben und dann eben auch schlechte Schwimmer waren. Da hatten wir fast noch mehr Ertrinkungsunfälle, ja. Mhm. Und da war der Alkohol ein sehr großer Faktor.
Mhm. Und die Hitze, was hat das? Jetzt war es ja in den vergangenen Wochen leider jetzt nicht mehr so arg, aber war doch wahnsinnig heiß. Hat das auch eine Rolle gespielt? So, dass die Leute mal ein wenig kollabiert sind, gab es das auch bei Ihnen?
Also das ist so der Normal, teilweise wirklich am Wochenende dieser Nebeneffekt an den Liegewiesen, dass doch der eine oder andere wirklich überhitzt, ja, und eventuell doch auch notärztliche Hilfe braucht von uns, solange erst versorgt wird. Aber so fürs Wasser an sich, ja, dass das jetzt die Ursache von Ertrinkungsunfall ist, weniger. Ja. Also es heißt zwar in den Baderegeln, ja, man soll nicht überhitzt in das Wasser springen, sich vorher abkühlen, ja. Und das wird auch in der Regel machen, dass die Leute, ja.
Gut, dann würde ich sagen, nach der Musik sprechen wir so ein bisschen darüber, wie, wenn sich jetzt jemand, egal ob aufgrund der Sendung oder überhaupt, für die Wasserwacht interessiert, wie man dann dazu kommt, diese doch wichtige und interessante Aufgabe wahrnehmen zu können. Tja, damit sind wir schon fast am Ende der Plattform. Herr Willer von der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes ist bei uns zu Gast. Und Herr Willer, um es nochmal so ein bisschen zu wiederholen, jemand interessiert sich für diese Aufgabe. Wie läuft es ab, dass er bei Ihnen mitmachen kann?
Ja, er muss mit uns in Kontakt treten. Wir nehmen, ich sag mal, jeden, der schwimmen kann, der interessiert ist, ja. Die Ansprechpartner, denke ich, ist am sinnvollsten, wenn er sich die im Internet die Kontaktdaten holt. Wasserwacht-online.de ist ein bayernweites Portal. Da gibt man seine Postleitzahl ein und bekommt dann genau die Ansprechpartner, das wirklich an seinem Wohnort am nächsten liegt, ja, weil wir doch unterschiedlich im Landkreis verteilt sind.
Also wasserwacht-online.de, das ist die Internetadresse. Und dann eben das übliche Rettungsschwimmer und je nachdem Taucher, Bootsführer und so weiter. Das Ganze läuft dann ab. Jetzt hört man ja ab und zu, dass man, wenn man zur Feuerwehr geht oder sonst wohin, dass man dann vom Wehrdienst oder vom Ersatzdienst irgendwie freigestellt wird. Ist da die Wasserwacht auch einbezogen?
Wir sind jetzt seit kurzem, wirklich erst seit kurzem, vielleicht seit einem halben Jahr, ja, in der glücklichen Lage durch unser Mitwirken im Katastrophenschutz mit einer Einheit, dass wir Helfer wirklich, die freigestellt sind, aufnehmen können. Wir haben noch circa 7 Plätze frei, wo man sich dann für 6 Jahre bei der Wasserwacht verpflichtet, hier diese Ausbildungen mitmacht, eben dann für Einsätze zur Verfügung stehen muss und hier eben dann seine Wehrpflicht absolviert.
Und das steht auch auf wasserwacht-online.de. Kann man das auch nachlesen?
Kann man
das dann auch nachlesen? Jetzt noch so eine ganz kleine Frage, die ist mir ganz spontan eingefallen, weil ich katholisch bin. Ist eigentlich der Christophorus Ihr Schutzheiliger? Oder jemand anders? Also ich könnte mir vorstellen, dass es der Christophorus ist. Da kann man nachher vielleicht dann nachgucken. Weil der war ja dafür zuständig, das Jesuskind, das immer schwerer geworden ist, durch irgendeine reißende Flut zu tragen. Also können wir ja gucken.
Gehen wir mal davon aus. Also kann ich Ihnen wirklich nicht hundertprozentig sagen, da haben Sie mich jetzt auf den falschen Fuß getroffen.
Gut, ist mir auch so ganz spontan eingefallen. Also, dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen und Ihrer Institution viel Erfolg und auch, soweit man es sagen kann, natürlich auch viel Freude. Ich habe es ja schon rausgehört, man hat ja auch oft Erfolge und hat dann ein gutes Gefühl, wenn man wieder jemand gerettet hat. Dankeschön.
Auch ich danke für das Gespräch.
Also, das war die Plattform und der Mikrofon für euch war Rudi Arnold. Tschüss dann.
I loved you. Deep and warm, your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. There are many loved before us, I know that we are not new.
Radio Free FM, 102.6% music.